Handelsblatt Crime. Der Fall Wirecard. Ein Podimo Original.
Betrügt Wirecard? Ein britischer Journalist der Financial Times recherchiert seit Jahren zu Wirecard und ist sehr intransparent.
Bilanztrickserei.
Die Arbeit, die eigentlich die deutsche Finanzaufsicht hätte machen müssen.
17% gefallen. Wie schafft es das Unternehmen, höhere Margen als die meisten Konkurrenten zu erzielen?
Das macht natürlich skeptisch.
Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Geschichte von Wirecard. Ich bin Ina Karabas.
Und ich bin Felix Holtermann. In unserer Podcast-Serie sprechen wir gemeinsam mit Experten und Insidern über den Fall Wirecard.
Und dabei schauen wir uns nicht nur aktuelle Entwicklungen an, sondern vor allem auch das System dahinter. Was für ein System hat die Wirecard AG an den Gipfel der Macht getragen? Das war ja schon auch das Thema unserer letzten Folge. Und welche Lücken im System haben die Firma dort so lange gehalten?
Wir haben uns schon angeschaut, warum der langjährige Chef Markus Braun und seine rechte Hand, der Asienvorstand Jan Marsalek, sich eigentlich so lange halten konnten, nicht aufgeflogen sind. Auch warum ihre unglaubliche Wachstumsgeschichte von keinem prominent hinterfragt wurde, obwohl es ja schon früh Kritiker gab.
Und genau um diese Kritiker geht es heute. Und darum, wie es vielen offensichtlich gelungen ist, diese Kritik einfach auszublenden oder nicht zuzuhören.
Ja, jetzt sprechen wir mit denen, die früh gewarnt haben und denen, die bedroht worden sind. Kurz gesagt, wir schauen uns an, was mit denen passiert ist, die sich wirklich mit Wirecard angelegt haben.
Man hat mich massiv unter Druck gesetzt, man hat mich an die Wand gedrückt, jetzt nicht angefasst gedrückt, sondern eben mit der Nasenspitze auf Nasenspitze, dass ich zurückgehen musste. Dann ist auch mal mit der Faust knapp gegen meinen Kopf geschlagen worden.
Und natürlich fragen wir auch, warum ein hochreguliertes System wie das unsrige offenbar Kritiker verdrängt, weil sie vielleicht vermeintlich zumindest die falsche Intention haben.
Genau, Ina, aber jetzt mal der Reihe nach. Die ersten Warnungen, die gab es ja schon früh in den Nullerjahren. Damals gab es in München, in der Nähe hat Wirecard ja angefangen, einen Investor und Leerverkäufer. Auf Englisch nennt man das auch Shortseller.
Shortseller spielen in dieser Folge eine besondere Rolle. Deswegen sollten wir, Felix, vielleicht zunächst nochmal erklären, was genau Shortseller sind.
Ja, Shortseller, das sind erstmal Investoren, also Aktienanleger. Aber im Unterschied zu normalen Anlegern, so wie du und ich vielleicht, wetten sie nicht darauf, dass eine Aktie steigt, sondern darauf, dass sie fällt. Kurz gesagt, glauben sie nicht daran, dass ein Unternehmen erfolgreich ist, sondern dass da was im Argen liegt. Dass ein Unternehmen zum Beispiel überbewertet ist.
Wie funktioniert das konkret?
Ja, Shortseller, die verdienen ihr Geld meistens damit, dass sie sich Aktien leihen über einen längeren Zeitraum. Und zwar zu einem hohen Kurs vom Eigentümer. Die verkaufen sie dann zwischendurch und warten darauf, dass der Kurs einbricht. Wenn er eingebrochen ist, dann kaufen sie die Aktien am Markt für kleines Geld zurück und geben sie an den Eigentümer zurück. Den Unterschied zwischen dem hohen Preis, den sie am Anfang bekommen haben, und dem billigen, zu dem sie die Aktien später zurückgekauft haben, den können sie für sich behalten, das ist dann ihr Gewinn.
Und du hast nicht nur mit irgendeinem Shortseller gesprochen, sondern mit dem, der dann hierzulande zum ersten Kritiker von Wirecard wurde.
Genau, das ist Tobias Bosler. Bosler, der hat schon als Student für eine Anlegerschutzgemeinschaft Aktien analysiert und überbewertete Firmen gefunden, aufgedeckt. Das hat er dann später zum Beruf gemacht. Und 2004, da hatte Bosler noch als Investor Wirecard-Aktien gekauft. Die stiegen damals schnell und da hat er gedacht, die Aktie, die ist im Aufwind, da kaufe ich mich ein.
Aber das hat nicht lange gehalten.
Nein, genau, denn noch nicht öffentlich bekannt war, wie Wirecard einen großen Teil seines Geldes verdient. In der Branche, da war das ehrlich gesagt ein offenes Geheimnis, aber die Anleger, die wussten das meistens nicht. Wirecard ist ja gestartet als Zahlungsabwickler für Online-Casinos, hauptsächlich für Online-Poker und für Pornos. Also die eher schmutzigen Bereiche der Wirtschaft, aber eben auch die ersten, die im noch jungen Internet richtig groß waren. Wirecard war da nach der Jahrtausendwende einer der ersten Zahlungsabwickler. Und die Anbieter, die Kunden, die haben hohe Gebühren bezahlt.
Und weil Wirecard im Internet und auch bei dem dort omnipräsenten Online-Glücksspiel, was, und das muss man ja sagen, ein Milliardenmarkt ist, einer der ersten Anbieter war, hat es dann offenbar auch niemand gewundert, dass Wirecard immer wieder so tolle Zahlen präsentieren konnte, denn das haben sie ja. Sie haben Jahr für Jahr hohe Wachstumszahlen präsentiert.
Richtig, das war die Wirecard-Story. Und die große Frage um das Jahr 2000, die war ja eben auch, wie man im Internet bezahlen kann. Sicher und schnell. PayPal und Co., die gab es damals noch gar nicht. Auch hat nicht jeder Endkunde eine Kreditkarte. Aber Wirecard. Wirecard war da. Wirecard hat sich angeboten und war eben stark, zum Beispiel im Online-Casino-Geschäft.
Aber dann gab es ein Problem.
Genau, nämlich ab 2006, da sind immer mehr US-Bundesstaaten gegen Online-Glücksspiel, gegen Online-Poker vorgegangen. Auch die großen Kreditkartennetzwerke Visa und Mastercard haben da kritischer drauf geschaut, wollten solche Zahlungen eigentlich unterbinden. Ja, und da würde man ja eigentlich denken, dass es dann für Wirecard, die da ja ein besonders großer Spieler waren, erstmal nach unten ging.
Genau, aber ging es nicht. Und das ist Tobias Bosler aufgefallen.
Wir hören mal rein, was er uns dazu erzählt hat.
Ganz ehrlich? Ich habe sofort gedacht, das ist Betrug. Die gesamte Branche hat gewusst, dass Wirecard Poker Webseiten abrechnet. Das war ja auch erlaubt. Das war ja auch nicht verboten. Das war ja auch alles in Ordnung. Bis zum Oktober 2006, da war es eben verboten. So, und Wirecard wäre dann im Oktober 2006 wahrscheinlich 90% des Gewinns weggebrochen, denn in diesem Pokerbereich, da wurden die höchsten Margen gezahlt für die Dienstleistungen, die Wirecard erbracht hat. Und aus diesem Grunde war Wirecard in Anführungszeichen gezwungen, hier einen Umgehungsmechanismus zu erfinden, Stich was Betrug ist, oder eben zu sagen, so jetzt fehlt uns mal 90% des Gewinns im Jahr 2007. Und meines Erachtens ist diese Umstellung, diese betrügerische Umstellung, zeigt sich eben im Cashflow im Jahr 2007, der wie gesagt auf einmal bei negativ 25 Millionen war, während er im Jahr davor, wo das Pokergeschäft noch nicht illegal war, noch bei knapp 100 Millionen im Plus war.
Herr Bosler, jetzt müssen Sie uns das nochmal kurz erklären, diese angebliche betrügerische Umstellung. Wie funktioniert das? Also, was ich noch weiß, ist, es gibt ja drei wichtige Kenngrößen, die uns zeigen, wie erfolgreich ein Unternehmen ist. Der Umsatz, der Gewinn und der Cashflow, also auf gut Deutsch, wie viel Geld reinkommt. Erklären Sie uns doch nochmal, was war denn problematisch bei Wirecard, zumindest auf den ersten Blick?
Also ein Umsatz ist, glaube ich, jedem klar. Ein Umsatz macht jede Pommesbude. Und je höher der Umsatz, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass desto höher der Gewinn eigentlich ist. Ja, das kann man bei jedem Imbissstand nachvollziehen. Wenn jetzt aber die Umsätze und die Gewinne stark steigen und am Ende des Tages, also hier am Ende des Geschäftsjahres, dann in der Kasse von dieser Pommesbude Geld fehlt. Also es ist nicht einmal der Gewinn da drin oder sonst irgendwas, sondern es fehlt auch noch Geld, dann muss man sich schon fragen, was ist da eigentlich passiert.
Okay, Sie meinen also, dass da am Ende Betrug im Spiel war, dass da Zahlen aufgebläht worden sind. Aber jetzt stopp, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie hat Wirecard denn überhaupt angefangen? Wie hat der Konzern Zahlungen für schmutzige oder sogar verbotene Geschäfte abgewickelt, ohne dass es aufgefallen ist?
Wirecard hat ganz einfach Tochtergesellschaften oder Gesellschaften gegründet. Das waren jetzt nicht immer Tochtergesellschaften, es waren einfach auch Gesellschaften, die auf der grünen Wiese standen. Und diese Gesellschaften wurden dann benutzt, um eine Zahlung zu verschleiern. Und das Ganze ist ganz einfach gewesen. Wir haben das auch damals, als ich meine Recherchen geführt habe, mit Partnern mal ausprobiert. Wir haben bei einer US-Website als US-Bürger, wir hatten damals einen Freund bzw. Bekannten, der in den USA US-Bürger war, und der hätte ja nicht Geld einzahlen dürfen auf einer Poker-Website, weil das einfach verboten ist. Und wir haben das probiert und es hat trotzdem funktioniert, und er hat auf der Kreditkartenabrechnung stand dann eben nicht der Poker-Anbieter, also die Poker-Website, sondern es stand in diesem Fall ein Online-Handyshop aus Frankreich. Das heißt, eine Mastercard oder eine Visa, die großen Kreditkartenfirmen, die wurden gezielt von Wirecard getäuscht.
Na, das sind ja jetzt zwei Paar Schuhe. Wenn ich denn jetzt mit diesen schmutzigen Geschäften, wie Sie sagen, gutes Geld verdiene, warum sollte ich dann irgendwann anfangen, Umsätze zu erfinden?
Das ist alles ein Riesenaufwand. Viel einfacher ist es doch zu sagen, ich habe hier 1 Million Gewinn gemacht in einer Firma, die es gar nicht gibt. Da muss ich nämlich gar nichts machen. Da muss ich nur diese Behauptung aufstellen und dann noch einen Kontoauszug fälschen. Das war einfach für Wirecard wesentlich einfacher.
Das sieht zumindest Tobias Bosler so. Er sieht ja offenbar zwei große Probleme bei Wirecard. Zum einen, dass die Firma Zahlungen abwickelt für Geschäfte, die eigentlich verboten sind.
Wenn das stimmt, dann ist das wohl Geldwäsche.
Genau das. Und zum anderen, weil das ja vielleicht nicht gereicht hat, um die Firma weiter als super Wachstumsstory darzustellen, was ihnen ja total wichtig war, das hatten wir auch in der letzten Folge, wurden womöglich Umsätze einfach erfunden.
Ja, und das wäre dann offenbar Betrug. Ja, und damit sind wir dann nämlich auch genau am Kern des Problems, über das Wirecard 12 Jahre später auch untergegangen ist. Aber dazwischen, da ist noch ziemlich viel passiert.
Sehr viel sogar, Felix, aber doch eigentlich nicht genug. Denn der Shortseller Tobias Bosler sagt ja auch, dass diese Diskrepanzen zwischen Umsatz und Gewinn eigentlich für jeden Fondsmanager und Analysten und natürlich auch für die zuständige Aufsichtsbehörde BaFin völlig offensichtlich hätten sein können und müssen.
Ja, und das sagt er nicht alleine, das sagen auch andere Kritiker. Zum Beispiel ein ganz prominenter Dan McCrum, das ist der Korrespondent der Financial Times, der großen britischen Wirtschaftszeitung. Er hat die Wirecard-Story schon seit 2015 verfolgt und er hat auch die Beobachtung gemacht. Irgendwas stimmt da irgendwie mit den Zahlen nicht. Das hat er auch dem Portal Finanzszene.de erzählt.
Im Sommer 2015 haben wir eine ganze Serie von Artikeln geschrieben. Es ging da unter anderem um ein 250 Millionen Euro Loch in den Bilanzen. Zumindest so, wie wir den Zahlungsprozess verstanden hatten und wie er hätte abgerechnet werden müssen. Wir hatten festgestellt, dass das hier offensichtlich nicht passiert war und das hat uns doch ziemlich erstaunt.
Ja, das war Dan McCrum von der Financial Times. Übrigens, auch der britische Shortseller Fraser Perring hat 2015 angefangen, sich für Wirecard zu interessieren. Ein Bekannter, der hatte ihm damals den Tipp gegeben, er möge sich die Firma doch mal anschauen. Das hat er auch gemacht und dabei ist ihm unter anderem aufgefallen, dass Wirecard sehr teure, obskure Firmen kauft. Zum Beispiel in Indien. Da hat Wirecard 250 Millionen für eine Firma bezahlt, die kurz zuvor für 40 Millionen verkauft worden ist.
Inzwischen ist übrigens klar, dass Fraser Perring auch so etwas wie ein Informant für Dan McCrum und die Financial Times war. Und auch wir haben uns einige Male mit Fraser Perring unterhalten und uns die Sache aus seiner Perspektive erklären lassen.
I have a lot of financial awareness and I can smell fraud.
Also, ich habe inzwischen ein ganz gutes Gefühl für Finanzfragen und ich kann Betrug praktisch riechen. Ich habe zwar keinen Abschluss in Betriebswirtschaft oder so und was wir tun, kann nicht jeder, aber wir haben diesen offensichtlichen und ganz klaren Betrug eindeutig erkannt. Das waren Gauner. Also wir hatten dann etwas über 5 Monate lang recherchiert. Wir haben überall geschaut, in Asien, wir haben in Hongkong geschaut, in Neuseeland, in Zypern. Wir haben uns fast alles von Wirecard angesehen. Also nicht 100% alles, aber sagen wir mal 75-80%. Und überall, wo wir geguckt haben, da gab es Probleme. Irgendwie war da immer irgendwie ein Krimineller mit im Spiel. Es gab immer zwielichtige Deals um die Käufe von Firmen oder Firmenanteilen. Ich war wirklich total geschockt darüber.
Das Ergebnis seiner Recherchen, an denen er mit seinem Mitstreiter Matthew Earle ein halbes Jahr gesessen hat, war ein 100-Seiten-Report. Der sogenannte Zatara-Report, der hat es ja im Zuge des Wirecard-Skandals im Nachhinein zu einer gewissen Berühmtheit geschafft. In diesem Report haben die beiden zum Beispiel öffentliche Bilanzen ausgewertet, aber auch Jahreshauptversammlungen, Lebensläufe des Top-Managements und von Geschäftsführern, aber auch die Bilanzen der Tochterfirmen in Asien. Und ihr Fazit war: Die Zahlen von Wirecard können nicht stimmen.
Es war schockierend. Aus meiner Perspektive war es so. Sie haben sich von Anfang an ein Netz aus Lügen zurechtgestrickt und daran haben sie sich gnadenlos gehalten. Auch wenn sie sich manchmal sogar selbst widersprochen haben, sie haben an den Lügen festgehalten. Die Maxime war wohl, solange wir nicht die Wahrheit sagen, kommen wir durch damit. Und so haben sie es gemacht. Unserer Einschätzung nach mindestens 18 Jahre lang.
Und auch hier müssen wir uns wieder die Frage stellen, die wir in dieser Folge ja versuchen zu beantworten. Es gab Kritiker wie Bosler, wie Fraser Perring. Es gab die Berichte der Financial Times. Aber warum hat niemand auf sie gehört?
Ja, Wirecard hatte eine ganz eigene Art, auf solche Kritik zu reagieren. Fast schon ein System, und das sehen wir in ganz, ganz vielen Fällen immer wieder. Wirecard hat nämlich damals der Financial Times und auch Dan McCrum unterstellt, dass die Journalisten mit den Shortsellern unter einer Decke stecken. Dass sie Profite ziehen wollen aus ihren eigenen Berichten, zum Beispiel indem sie den Shortsellern stecken, wann die Berichte veröffentlicht werden und dann auf den erwarteten Aktienkursabsturz spekulieren. Wirecard hat die Journalisten sogar angezeigt, und nicht nur Wirecard, sondern auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat die Journalisten angezeigt wegen angeblicher Marktmanipulation.
Richtig. Weil in Deutschland, auch in deutschen Behörden, es oft die Annahme zu geben scheint, dass Shortseller, weil sie mit dem Verlust von anderen viel Geld verdienen können, das eigentliche Problem sind.
Jetzt weiß niemand, wie viel die Shortseller wirklich verdient haben an den vielen Abstürzen der Wirecard-Aktie. Aber es war eben ein üblicher Vorwurf des Konzerns, dass sie eigentlich Wirecard nur aus eigennützigen Motiven nach unten schreiben wollen.
Allerdings muss man auch wissen, dass Shortseller oft Millionen investieren, um ihre Analysen überhaupt zu finanzieren. Dass sie teilweise gigantische Anwaltskosten haben, wenn sie, wie bei Wirecard ja, mit Klagen überzogen werden. Und dass ihre Wette auf den Absturz natürlich auch ins Auge gehen kann. Wir haben Fraser Perring auch dazu mal befragt. Wir wollten von ihm wissen, weil Zatara ja vorher niemand kannte, diesen Zatara-Report, und Perring auch selbst anonym geblieben ist, haben sie nicht eigentlich damit rechnen müssen, dass die Leute sagen, hier will jemand aus der Anonymität heraus eine Aktie herunterschreiben, nur um damit selbst Geld zu verdienen?
Ja, wenn Sie mich nach dem Timing fragen, gibt es jemals eine gute Zeit, einen Bericht über kriminelle Aktionen und tiefgreifenden Betrug in einem Konzern zu veröffentlichen? Was hätten wir denn tun sollen? Den Bericht irgendwann veröffentlichen, wenn ihn keiner liest? Und überlegen Sie mal, immer wenn es ansonsten schlechte Neuigkeiten zu Wirecard gab, wie viele Kaufempfehlungen gab es da? Wir haben insgesamt 42 Kaufempfehlungen gesammelt. Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Selbst zum Ende hin haben Analysten wie Kepler Chevreau und andere noch ein Kursziel von um die 200 Euro angegeben.
Ja, offenbar haben auch die allermeisten Analysten nicht dran geglaubt, dass an den Vorwürfen der Shortseller etwas dran war. Das war ja auch in Deutschland eine weit verbreitete Sicht, dass die Shortseller vor allem aus eigennützigen Motiven handeln. Aber Ina, jetzt mal ganz ehrlich, die Shortseller, die haben ja offenbar echte Probleme ausgegraben oder zumindest starke Verdachtsmomente. Ganz egal, was ihre eigentlichen Motive waren. Dass sie auf der richtigen Spur waren, das zeigte sich ja dann auch daran, wie Wirecard mit ihnen umgegangen ist.
Ja, Wirecard hat ja sogar angeblich versucht, sie mit rabiaten Methoden zum Schweigen zu bringen.
Es ist eigentlich unglaublich, was zum Beispiel Tobias Bosler uns erzählt hat. Er hat eine ganz eigene Erfahrung gemacht mit einem Schlägertrupp. Das war 2009, wie er sagt. Damals, da hat er analysiert, wie es um Wirecard steht. Er ist damals zu dem Ergebnis gekommen, die Aktie, die ist de facto nichts wert. Wir haben ihn dann gefragt, ob er damals nicht auch selbst auf einen Kursverfall gewettet hat.
Korrekt. Und dann hat der Anwalt mit mir einen Termin vereinbart, der lag irgendwie 2 Tage später. Und zu diesem Termin kam der Wirecard-Anwalt mit einem Schlägertrupp, mit 2 türkischstämmigen Boxern, einer davon der bekannte Ahmet Öner und der zweite ein bekannter türkischer Boxer. Und man hat mich dann sofort damit konfrontiert, dass ich eine Short-Position hätte. Ich solle sofort diese Short-Position glattstellen. Und man hat mich massiv unter Druck gesetzt. Man hat mich an die Wand gedrückt. Jetzt nicht angefasst gedrückt, sondern eben mit der Nasenspitze auf Nasenspitze, dass ich zurückgehen musste. Dann ist auch mal mit der Faust knapp gegen meinen Kopf geschlagen worden. Also man wollte mich nicht treffen, aber man wollte mir Angst machen. Und zur Krönung machte mir dann die Begleitung, nicht der Herr Öner und auch nicht der Wirecard-Anwalt, sondern der andere, eine Morddrohung. Der hat gesagt, nicht jeder lebt in Luxus in der Türkei, und in der Türkei sterben für 1.500 Euro Menschen. Verstehst du? So, und lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich also nicht sofort meine Short-Position wieder zumache, dann muss ich mit dem Schlimmsten rechnen.
Das war deutlich. Was haben Sie in dem Moment gefühlt?
Was habe ich da gefühlt? Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich bin ein ganz normaler Aktienanalyst, ein ganz normaler Aktieninvestor. Ich habe das zwar damals schon sehr lange gemacht, aber dass man mir einen Schlägertrupp ins Büro geschickt hat, das war mir komplett neu. Also das muss man sich wirklich vorstellen wie im Film, gell? Die waren schwarz angezogen, die hatten das Hemd aufgeknöpft, die Brusthaare raus, Goldkette und das Hemd hochgekrempelt und die sind schon beide sehr muskulös gewesen.
Sie haben ja dann die Polizei rufen können, die Herren sind gegangen, aber haben Sie keine Anzeige erstattet?
Die Polizei hat mich dann gefragt, was da los ist. Ich habe das dann erläutert und habe mich dann noch gefragt, ob ich da Anzeige erstatten will. Dann habe ich gesagt, das muss ich mir erst noch überlegen. Und habe mir das dann auch überlegt und habe keine Anzeige erstattet, weil ich einfach Angst hatte.
Ja, das, weil jemand ein Konzern kritisiert, Angst hat, das ist wirklich eigentlich kaum vorstellbar.
Ja, und Tobias Bosler, der hatte ja auch schon Erfahrung, der hat ja schon davor ein paar Bilanzskandale aufgedeckt. Wahrscheinlich hat Wirecard da gedacht, bei ihm sollten wir schwere Geschütze auffahren.
Aber außer solchen rabiaten Methoden gibt's ja durchaus noch andere Mittel, Druck auszuüben.
Schließlich kriegt nicht jeder Besuch von einem Boxer. Daniela Bergdolt, die hat anderes erlebt. Daniela Bergdolt ist Rechtsanwältin in München für Bank- und Kapitalmarktrecht. Sie hat schon so manches Urteil für Aktienanleger erstritten und ja, sozusagen nebenbei ist sie auch noch Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, also der größten deutschen Anlegervertretung.
Ja, und sie hat die Erfahrung gemacht, dass Wirecard die Geschichte von Superunternehmen so gut verkauft hat, dass sogar die Wirecard-Aktionäre zu so einer Art Vorhut von Wirecard geworden sind. Hören wir mal, was Daniela Bergdolt uns so erzählt hat.
Ich war auf der Hauptversammlung der Wirecard im Mai 2019 und ich habe da eine flammende Rede eigentlich gegen dieses Unternehmen gehalten, weil ich gesagt habe, ich verstehe nicht, wie ihr mit eurem Geschäftsmodell so viel Geld verdient und ich verstehe nicht, wie man Betrugsvorwürfe in Singapur einfach so unter den Teppich kehrt und nicht wirklich dem Ganzen nachgeht. Und ich habe also sehr kritische Fragen gestellt und im Saal, wie nach meiner Rede, war völliges Schweigen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat mich dann also gemustert und hat gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihnen für Ihre Rede danken soll. Und dann kamen danach Aktionäre auf mich zu und haben klar gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was Sie hier sagen, Frau Bergdolt. Sie müssen ja ein digitaler Neandertaler sein. Das ist ein tolles Unternehmen und sind richtig fast auf mich losgegangen. Teilweise waren die Emotionen ganz hoch bei diesen Aktionären, hatten rote Köpfe und haben also mich beschimpft, ich würde hier ein Unternehmen schlecht machen, das doch so toll wäre.
Dir ist das doch auch passiert, Felix.
In gewisser Weise ja. Der Konzern hat direkt mal seine Medienrechtsanwälte auf mich angesetzt. Es gab auch im Internet viele Anleger und andere, die gehetzt haben. Internet-Trolle, Fake-Accounts sind über mich angelegt worden. Es gab Meldungen gegen mich bei den Aufsichtsbehörden. Ich habe böse E-Mails bekommen, nicht so appetitliche Pakete, andere Drohungen. Ehrlich gesagt, es war nicht immer spaßig, über Wirecard zu berichten, aber andere, die haben da, glaube ich, noch Schlimmeres erlebt. Und das sehen wir auch nicht nur bei Wirecard, sondern auch bei anderen vermeintlichen Börsenstars. Die Anleger, die stellen sich bei der Kritik vor ihr Unternehmen. Die gehen Kritiker heftig an. Und das erleben auch interne Whistleblower immer wieder. Eben, dass ihnen nicht geglaubt wird.
Genau, diese Whistleblower arbeiten ja in der betroffenen Firma und sehen Missstände und wollen nicht schweigen. Sie wenden sich dann an Behörden oder an Medien, sehr oft unter Einsatz ihres Jobs, ihrer Karriere oder auch ihres Standings in der Firma.
Ja, und das ist ja eigentlich das Tragische, denn ohne solche internen Whistleblower könnten kritische Medien große Skandale oft nicht aufdecken. Das haben wir auch bei der Financial Times gesehen und ihrer Berichterstattung über Wirecard am Ende. Da haben Whistleblower dabei geholfen, den mutmaßlichen Milliardenbetrug aufzudecken.
Aber viele trauen sich eben auch nicht. Ich habe deswegen Thomas Kastning von der Initiative Whistleblower Watch befragt, woran das liegt. Ob es vielleicht auch typisch deutsche Reflexe seitens der Unternehmen gibt, wenn Kritiker auf den Plan kommen.
Ach, die typischen Reflexe, die wir zumindest im deutschen Sprachraum immer noch sehen, gehen auf diesen Begriff des Nestbeschmutzers zurück. Das mag historische Gründe haben, die bis in die NS-Zeit zurückreichen oder bis zum informellen Mitarbeiter in der Stasi-Zeit. Es gibt aber auch vollkommen verständlich innerhalb von Organisationen den Reflex zu sagen, alles, was hier drin passiert, soll auch hier drin bleiben. Stellen Sie sich vor, Sie sind Geschäftsführerin oder Chefin eines größeren Unternehmens. Glaubt man natürlich erstmal fest daran, dass man eine Kultur hat, wo jeder Mitarbeitende direkt zum Chef gehen kann und man sagt, meine Tür steht doch immer offen. Und daraus resultiert dann dieser Reflex zu sagen, wir brauchen keine Whistleblower, wir brauchen keine Hinweisgeber, es funktioniert daraus so. Dass das nur nicht immer stimmt, ist ja auch was wir in der Vergangenheit bei verschiedensten Fällen gesehen haben, sei es Wirecard oder auch andere spektakuläre deutsche große Fälle von Volkswagen, dem Dieselskandal bis zu Cum-Ex. Die Zahl der großen deutschen Wirtschaftsskandale letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre ist ja schon kaum mehr an zwei Händen abzuzählen.
Üblicherweise sprechen Firmenchefs, die nichts zu verbergen haben, offen und persönlich mit Journalisten und erklären die Hintergründe. Bei Wirecard war das anders. Dan McCrum von der Financial Times erinnert sich bei Finanzszene.
Ich hatte mal ein Interview mit Markus Braun. Das war ungefähr im Dezember 2014. Aber als ich anfing, ihn bezüglich dieses riesigen Loches in den Bilanzen zu fragen, ging es direkt los mit diesen scharf formulierten Anwaltsbriefen. Also sie haben nur noch per Anwaltsschreiben geantwortet von dieser sehr aggressiven Firma Schillings in London.
Ja, und dabei ist es bei Dan McCrum dann auch nicht geblieben. Er berichtet davon, wie er und seine Kollegen von der Financial Times eigentlich immer, wenn sie was über Wirecard publiziert haben, bösartige Mails bekommen haben. Aber auch noch mehr. Dan McCrum hat sich bedroht gefühlt, verfolgt in London. Er sagt, Wirecard hätte zu Höchstzeiten 27 Leute auf die Financial Times und andere Kritiker in London angesetzt.
We knew there was surveillance happening in the summer of 2019.
Wir wussten, dass es diese Überwachungsoperation gab. Das war im Sommer 2019. Und dann wieder im Herbst, September, Oktober. Das war eine ausgeklügelte und sauber orchestrierte Kampagne unter der Federführung eines ehemaligen Kopfes des libyschen Geheimdienstes. Er hatte verbreitet, dass er ein Großaktionär von Wirecard ist und so Kontakte gesammelt. Und seine Ziele waren hauptsächlich Investoren und andere aus der Finanzszene. Aber wir standen auch auf seiner Liste. Wir hatten also Belege dafür, dass er Personen in London observieren ließ. Und das führte schon dazu, dass man sich ständig über die Schulter geschaut hat.
Der Shortseller Fraser Perring hat uns sogar davon berichtet, wie er sogar physisch bedroht wurde.
So only 4 months ago, they basically followed me intermittent areas.
Bis jetzt in den Frühsommer hinein hat man mich immer mal wieder verfolgt. Es gab Kameras in meiner Hecke. Sie haben mein Auto verfolgt. Sie haben meine Tochter regelmäßig fotografiert. Und nicht nur in England. Man hat versucht, mich zu überfallen. Man hat es auf meinen Computer abgesehen, aber nur Idioten haben sensible Daten auf ihrem Computer. Sie haben mich körperlich angegriffen, indem sie mir eine Eisenstange zwischen die Beine geworfen haben. Sie sind in meine Wohnung eingebrochen. Sie haben mich remote verfolgt. Und der finale Schock kam, als sie meine persönlichen medizinischen Daten auf Twitter gepostet haben. Die haben einfach vor nichts Halt gemacht.
They stopped at nothing. Wichtig. Wir wissen nicht, ob das wirklich von Wirecard in Auftrag gegeben worden ist. Der Konzern hat gegenüber dem Handelsblatt nur eine, Zitat, einmalige Beschattung eingestanden.
Aber dennoch wollen wir fragen, ist so etwas typisch oder nicht? Muss man mit so etwas rechnen, wenn man öffentlich Kritik übt?
Das haben wir einmal mit jemandem besprochen, der seit vielen Jahren als Investigativchef beim Handelsblatt schon so manchen Skandal aufgedeckt hat, Sönke Iversen. Wir haben also Sönke angerufen und gefragt, ob er glaubt, dass diese Form des Umgangs mit Kritik auch bei anderen Unternehmen passieren könnte.
Ja, da brauche ich gar nicht zu glauben. Das erlebe ich oder erleben wir in unserem Team und sicher andere Journalisten auch. Ich will jetzt nicht sagen regelmäßig, aber es kommt viel häufiger vor, als man sich das vorstellen mag, dass Unternehmen tatsächlich zu Einschüchterungsmaßnahmen greifen, also weiß ich, Geschäftspartnern, Geschäftsgegnern, anderen Personen, sagen wir mal, nicht, dass sie tatsächlich verprügelt werden, aber Da werden dann einfach große stämmige Leute praktisch vor deren Tür gestellt oder in Auto, das dann tagelang vor der Tür parkt. Es werden Leute beschattet. Das ist ein relativ, ich würde jetzt sagen, häufiges Phänomen, weil ich einfach finde, das sollte gar nicht vorkommen, dass man Kritiker oder Geschäftspartner so behandelt. Und da kommt einem schon vieles unter. Das ist auch eine ganze Szene von Ex-Polizisten, Ex-Sicherheitsleuten, die damit ihr Geld verdient, indem sie solche Aufträge annimmt.
Wie kann man sich dagegen wehren?
Gar nicht in der Regel. Also es kann sagen wir mal, dir niemand verbieten, mir jemanden vor die Tür zu stellen. Solange der nicht auf mein Grundstück kommt oder gar in meiner Wohnung, ist das nicht kriminell. Und deshalb wird es auch gemacht. Das sind Einschüchterungsmethoden, die im legalen Bereich laufen, die aber trotzdem, obwohl sie legal sind, natürlich ihr Ziel erreichen. Darüber hinaus gibt es auch, das haben wir auch allerdings viel seltener erlebt, dass tatsächlich richtige Schläger losgeschickt werden. Aber wie gesagt, das sind ganz, ganz vereinzelte Fälle, die dann natürlich dramatisch sind, wenn man sie erlebt. Also ich hatte vor einem Jahr mal so einen Fall, da wurden Leute aus der Ukraine eingeflogen, also so ein Schlägerkommando, und das tatsächlich den Auftrag hatte, jemanden zu entführen und so lange zu schlagen, bis er ein bestimmtes Dokument unterschreibt.
Das sagt Sönke Iversen, Investigativchef beim Handelsblatt. Wir haben jetzt gehört, dass Kritiker wie Shortseller oder Journalisten oft wenig Möglichkeiten haben, sich vor Bedrohungen zu schützen. Wir haben auch gehört, dass Anleger sich sogar gegen Menschen wenden, die schlecht über ihre Aktie reden, über ihr Unternehmen, und dass es interne Whistleblower oft sehr schwer haben. Aber was ist eigentlich mit der Politik, also mit der Ebene, die ja schon von Amts wegen dafür zuständig ist, die sich mit solchen Themen beschäftigen müsste und auch die zuständigen Aufsichtsbehörden unter sich hat?
Diese Frage stellen sich durchaus auch einige im politischen Berlin. Mittlerweile ist klar, es wird einen Untersuchungsausschuss geben, den haben die Grünen, die Linke und die FDP beantragt.
Wir haben vorab schon mal mit einem der Treiber dahinter gesprochen, Fabio De Masi. Der kommt von der linken Bundestagsfraktion, ist Mitglied im Finanzausschuss, und er hat Wirecard schon seit Jahren im Blick. Uns hat er erzählt, seit wann genau.
Ich bin 2017 das erste Mal auf Wirecard aufmerksam geworden, weil mir dort ein Journalist eben sagte, guck dir die mal an, die sind interessant. Und das zeigt ja, dass es durchaus eine Reihe von Leuten gab, die das auf dem Plan hatten. Aber wir wissen ja, Wirecard kommt aus zwei Hochrisikobereichen, nämlich der Zahlungsabwicklung für Pornografie und für Online-Wetten. Wir wussten auch seit vielen Jahren, dass zum Beispiel die italienische Mafia, die 'Ndrangheta, üblicherweise auch stark in diesem Bereich investiert ist. Die müssen ja auch ihr Geld irgendwie wieder in den Kreislauf schleusen, wenn sie damit etwas anfangen wollen. Die kontrollieren viele Casinos, zum Beispiel Online-Casinos auf Malta, die aus Malta heraus operieren. Und in diesem Dunstkreis taucht auch immer wieder der Name Wirecard auf.
Ja, wir haben dazu ja auch mit Fraser Perrin gesprochen, einem Shortseller. Er und andere sagen, dass Shortseller in Deutschland so eine Art Persona non grata in der Finanzwelt sind, dass man sie in Deutschland besonders kritisch anschaut. Das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Die BaFin zum Beispiel, die Aufsichtsbehörde, die hat zum Schutz von Wirecard ja sogar ein Shortselling-Verbot ausgesprochen. Was sagen Sie eigentlich dazu?
Nun, ich kann den Wahrheitsgehalt der Vorwürfe von Fraser Perrin natürlich nicht bewerten. Ich weiß, dass vieles, was in diesem Zatara-Report anklang, sich heute bewahrheitet hat. Es gab sicherlich auch hier oder da sachliche Fehler. Mein Vorwurf an die BaFin ist dann aber, wenn man sich dazu entscheidet, einen Leerverkauf zu untersagen, dann muss man doch die zugrunde liegenden Informationen eben auch prüfen. Und die BaFin hat sich hingestellt und gesagt, wir sind nur für die Wertpapieraufsicht, nicht für die Geldwäscheaufsicht zuständig. Und deswegen gehen wir jetzt nur gegen die Leerverkäufe vor und auch nur für dieses Unternehmen. und wir kümmern uns nicht um den Rest. Und das ist eben eine sehr selektive Vorgehensweise. Und Sie sind sogar noch darüber hinausgegangen. Sie haben Journalisten, die kritische Artikel veröffentlicht haben, Journalisten der Financial Times, mit Strafanzeigen überzogen, weil sie ihnen unterstellt haben, sie würden mit diesen Leerverkäufern unter einer Decke stecken. Die Begründung dafür war, dass es auffällige Short-Positionen gegeben hätte, immer an Tagen, wo die Financial Times ihre Artikel veröffentlicht hat. Allerdings hat die Financial Times natürlich, wie das das Handelsblatt und andere auch tun, Wirecard immer wieder Gelegenheit zur Stellungnahme vorab gegeben. Das heißt, Wirecard wusste, wann die Artikel erscheinen. Und ich würde es nicht ausschließen, dass es von daher auch Insider-Trading gab, aus dem Unternehmen selbst heraus. Es würde mich nicht einmal überraschen, wenn Herr Masalek, der flüchtige Wirecard-Vorstand, gegen sein eigenes Unternehmen gewettet hätte.
Also ich muss ja sagen, mich würde bei Herrn Masalek inzwischen gar nicht mehr so viel wundern. Insider-Trading, das ist ja Handel mit Aktien durch Leute mit internem Wissen über eine Firma. Und Letzteres hatte Jan Masalek ja nun mit Sicherheit. Aber jetzt mal ganz davon abgesehen, wie sehr, glauben Sie, haben Markus Braun und Jan Masalek den allgemeinen Wunsch nach einem großen europäischen Tech-Player ausgenutzt und nach vorne gespielt?
Ich glaube, das war absolut der Fall. Denn natürlich kennen auch so Unternehmenskapitäne die Sehnsüchte von Politikern. Und das ist doch so, es macht sich immer gut im Wahlkreis, wenn man auf dem roten Teppich steht mit einem Wirtschaftskapitän, das strahlt ja ab auf den Politiker. Dann wirkt es so, wie als würde auch der Politiker über ganz viel Wirtschaftskompetenz verfügen, weil er da jetzt vielleicht mal die Hand schüttelt oder irgendeinen Preis übergibt oder ähnliches. Also ich glaube, das hat Markus Braun intuitiv sehr gut verstanden. Und die Wachstumsstory war ja auch interessant oder, ich sag mal, an der Oberfläche sehr einleuchtend. Wenn immer mehr Menschen im Internet einkaufen, wenn immer mehr Menschen digital bezahlen, dann hat Markus Braun sich hingestellt und gesagt, eigentlich ist unser Geschäftsmodell bombensicher, denn wir wickeln eben immer mehr Zahlungen ab im digitalen Zeitalter. Und das haben natürlich viele geglaubt, ohne sich auch anzugucken, wo kommt eigentlich Wirecard her? Wie sollen diese Umsätze eigentlich erzielt werden? Warum sieht das bei den Wettbewerbern nicht so rosig aus? Diese Fragen haben dann nur noch leider sehr wenige gestellt.
Ja, diese Fragen, die werden auch im Untersuchungsausschuss eine Rolle spielen. Wir werden ihn genau verfolgen und manchen dieser Fragen auch mit eigenen Mitteln nachgehen. Zum Beispiel, warum haben so viele Jahre hinweg in der Politik eigentlich so viele geschwiegen oder sogar applaudiert, wenn es um das Thema Wirecard ging? Warum haben auch die Aufsichtsbehörden nicht richtig hingeschaut? Und wie war das eigentlich nochmal mit diesen Geheimdiensten?
Ja, gute Frage. Masalek hat ja immer wieder behauptet, dass Wirecard Kreditkarten für Geheimagenten ausstellt. Und angeblich verfügt er auch über Geheimdokumente. Und unseren Informationen zufolge zumindest befindet er sich in der Nähe von Moskau in Obhut des russischen Geheimdienstes.
Wie kann das sein? Was hat Wirecard mit Geheimdiensten zu tun? Haben die vielleicht sogar den Konzern geschützt und warum?
Und genau diese Frage haben wir auch Nick de S., der Ermittler und Problemlöser der Beratung Manager SOS, gefragt. Wir wollten von ihm wissen, kann es sein, dass der Konzern Kritiker in der Tasche hatte, zum Beispiel auch aus der Politik?
Wirecard wurde ja ursprünglich mal gegründet, um Abrechnungsmodelle für gewisse Pornoseiten und Ähnliches zu machen. Also um als Zwischenhändler zu fungieren. Es ist noch nirgendwo zur Sprache gekommen, wie viele sehr persönliche Daten da gelandet sind. Zahlungsarten zum Beispiel an bestimmten Orten, die sich am Rande der Legalität positioniert haben, zu gewissen Angeboten aus dem Erotik- oder Gambling- und Gaming-Bereich. Kreditkartenabrechnungen hinterlassen Profile. Und angesichts der Tatsache, wie viel Kunden Wirecard gehabt hat, könnte unter diesen Profilen auch das des einen oder anderen Politikers sein oder anderweitig erpressbarer Personen.
Ja, aber dem gehen wir in einer späteren Folge noch genauer nach. In der nächsten Folge, da geht's jetzt zunächst mal um den Vorstand und um den Aufsichtsrat, also um die inneren Strukturen bei Wirecard.
Genau, da wollen wir wissen, wie hat Wirecard eigentlich all die internen Regeln für gute Unternehmensführung, also die Governance-Regeln, umgehen können, die es ja eigentlich gibt, um Betrug in Firmen zu vermeiden. Und was hat eigentlich der Aufsichtsrat gemacht?
Bei dem muss man sich ja besonders fragen, wenn das das Gremium ist, was dem Management auf die Finger schauen soll, wie kann diesem Gremium eigentlich die ganzen Probleme bei Wirecard über Jahre hinweg entgehen? Wer hat da nicht genau hingeschaut? Wer war vielleicht sogar involviert?
All diese Fragen wollen wir in der kommenden Folge beantworten. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Und über eine 5-Sterne-Bewertung, über Kommentare, aber auch natürlich über Kritik und übers Teilen.
Wie Sie uns erreichen, finden Sie in den Shownotes.
Und wir sagen Danke an dieser Stelle an unser Produktionsteam Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts. Und an Podimo und das Team dort für die Plattform und den Support.
Immer die neueste Folge finden Sie bei Podimo und beim Handelsblatt. Und ab jetzt erscheinen wir alle 2 Wochen.
Wir sagen jetzt Tschüss und bis zur nächsten Episode des Falls Wirecard.
Ich bin Felix Holtermann.
Und ich, Ina Karabas. Und wir sind vom Handelsblatt.